Deutschlandfunk Interview.
Was bedeutet der Exodus der ethnischen Armenier aus der Krisenregion Bergkarabach? Wie geht es weiter mit denen, die zurückbleiben? Und wie gefährlich ist dieser ganze Konflikt überhaupt? Das versuchen wir zu sortieren mit Stefan Meister. Der Politikwissenschaftler und Historiker ist Experte für Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Meister.
Guten Morgen, Frau Grunwald.
Herr Meister, die ethnischen Armenier fliehen aus Bergkarabach. Das haben wir auch gerade schon vorhin gehört von unserem Korrespondenten. Die Armenier fürchten massive Unterdrückung und Verfolgung, wenn sie in Bergkarabach bleiben. Wovon gehen denn Sie aus? Was droht den ethnischen Armeniern, die in Bergkarabach bleiben?
Ich gehe davon aus, dass kein Armenier auf dem Gebiet von Bergkarabach sicher ist. Also wir haben ja einen Krieg, einen ersten Bergkarabach-Krieg gehabt, bei dem es auch auf Tötungen auf beiden Seiten gekommen ist. Und es ist einfach sehr starke Rachegefühle auf der aserbaidschanischen Seite, die vorhanden sind. Es gibt auch schon erste Berichte, dass es auch Säuberungen in den Dörfern geben soll. Das ist nicht wirklich verifiziert, weil wir keine Informationen haben aus der Region. Aber ich gehe davon aus, dass es einen völligen Exodus von Armeniern aus dieser Region geben wird und dass im Prinzip damit das Kapitel auch Bergkarabach für die Armenier abgeschlossen wird.
Die aserbaidschanische Regierung, die jetzt seit dem Militäreinsatz letzten Dienstag faktisch die Kontrolle in Bergkarabach hat, hat ja gesagt, die ethnischen Armenier in Bergkarabach werden respektiert. Das ist aus Ihrer Meinung, also das höre ich heraus, das ist nicht glaubwürdig.
Genau, das ist nicht glaubwürdig. Also einerseits ist Aserbaidschan ein autoritärer Staat, in dem es keinerlei Rechtsstaatlichkeit gibt. Und in dem zum Beispiel vor einigen Tagen alle, die sich gegen diesen Krieg gewandt haben, also die führenden Stimmen sozusagen in der Kriegsgegner in Aserbaidschan sind verhaftet worden. Wir wissen, dass auch in Gebieten, die befreit worden sind, jetzt im zweiten Karabachkrieg 2020, das sind ja 7 umliegende Gebiete gewesen, praktisch kein Armenier mehr existiert. So, also nicht nur, dass die Menschen geflohen sind, sondern dass es da eben auch Säuberungsaktionen gibt. Also ich würde diesen Worten nicht trauen und allein wie das Ganze jetzt gehandhabt wird, also dass es keine humanitären Korridore gibt, dass das Internet abgeschaltet worden ist, dass es keinen Strom gibt, dass man die Region seit Monaten aushungert, zeigt ja ganz offensichtlich, wie man mit Menschen vor Ort umgeht. Also in der Hinsicht nochmal, ich sehe keine Zukunft von Armeniern in dieser Region.
Mhm. Und wie wird die armenische Politik die Menschen in Armenien nun damit klarkommen, dass täglich tausende Flüchtlinge aus Bergkarabach kommen? Mittlerweile sollen es über 7000 sein. Kann das ein Land wie Armenien schultern?
Ja, das wird, also es ist ein kleines Land, ein armes Land, was ökonomisch sehr wenig sozusagen entwickelt ist. Es wird natürlich die Menschen aufnehmen, es hat gar keine andere Möglichkeit, aber es wird das Land einerseits ökonomisch überlasten und es wird hierfür auch Hilfe brauchen, auch internationale Hilfe brauchen und andererseits wird es natürlich auch politisch die Regierung von Premier Pashinyan unter Druck setzen, weil eine große Unzufriedenheit natürlich da ist unter den Karabach-Armeniern, dass man ihnen nicht geholfen hat aus Armenien. Ja? Also das heißt, es wird sowohl politisch, könnte etwas ins Rutschen kommen, sagen wir es mal so, in Armenien, als auch, dass es einfach eine ökonomische Überlastung dieses Landes geben wird.
Also eine sehr schwierige Lage. Schauen wir mal auf die politischen Akteure hinter dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aserbaidschan wird traditionell von der Türkei unterstützt. Armenien hatte jahrzehntelang Russland als Schutzmacht. Russland hat jetzt aber nichts unternommen, um den aserbaidschanischen Militäreinsatz in Bergkarabach zu stoppen. Kann man das als Zeichen dafür werten, dass Russland, gerade im Ukraine-Krieg gefordert, geschwächt ist?
Also ich glaube, es hat 2 Aspekte. Einerseits ist Russland tatsächlich geschwächt. Also es hat zum Beispiel aus den nicht international anerkannten Friedenstruppen, die ja noch in Bergkarabach stationiert sind, und auch aus seiner Militärbasis in Armenien, hat es die professionellen Soldaten abgezogen und mit Wehrpflichtigen ersetzt. Andererseits gibt es eine Interessenverschiebung in Moskau durch den Krieg gegen die Ukraine und die westlichen Sanktionen in erster Linie. Russland braucht alternative Transitkorridore und der Nord-Süd-Korridor über das Gebiet von des Südkaukasus und hier vor allem über Aserbaidschan Richtung Iran ist ein ganz wichtiger neuer Korridor. So wie braucht es die Türkei auch zur Umgehung von Sanktionen. Das heißt, dass sich die Verhandlungsposition Aserbaidschans und damit auch, also mit Unterstützung der Türkei, massiv verbessert hat. Und diesen Angriff am letzten Dienstag hätte es nicht gegeben, wenn es kein Okay aus Moskau und aus Ankara für Baku gegeben hätte. Also ohne Einverständnis von Moskau wäre das in der Form nicht passiert.
Also Sie sagen ganz klar, ohne Einverständnis von Russland wäre es nicht passiert, haben Sie ja gerade gesagt. Der armenische Präsident hat gestern auch gesagt, Russland sei inzwischen nutzlos als Schutzmacht. Man brauche neue Partner im Westen, sagte der armenische Präsident. Welche denn?
Naja, wer bleibt da? Also Armenien ist ja letztlich in einer Sackgasse. Es ist in einer Region, in der es kaum Verbündete hat und es versucht eben mit der EU und der USA stärker in Kontakt zu kommen. Also wir haben ja beide haben ja letztlich hier Verhandlungsformate aufgebaut nach dem Zweiten Karabachkrieg, aber sind halt nur halbherzig in der Region engagiert. Aber letztlich ist es der Versuch, stärkere internationale Unterstützung zu bekommen und das vor allem aus Washington und aus der EU und von ihren Mitgliedstaaten.
Und ist das realistisch?
Naja, wir sehen ja die Reaktion der EU. Es gibt nicht mal eine gemeinsame Position zu dem, was da letzte Woche passiert ist, weil einzelne Mitgliedstaaten das blockieren. Es gibt Mitgliedstaaten, die Gas aus Aserbaidschan beziehen und kein größeres Interesse haben, da Druck aufzubauen. Also es wird sicher humanitäre Hilfe geben, aber es wird keine Sicherheitsgarantien oder irgendwelche Schutzversprechen sozusagen von EU oder US-Seite geben.
Armenien fordert ja eine UN-Mission in Bergkarabach als Lösung. Sehen Sie die auch?
Das wäre gut. Also es wäre wichtig, wenn es eine internationale Friedensmission geben würde, ob das jetzt UN oder EU wäre. Hauptsache, findet da sagen externe Akteure, die nicht in diesen Konflikt involviert werden oder sind, werden dort stationiert. Aber ich sehe das nicht, also weil Russland das im UN-Sicherheitsrat natürlich blockieren wird als Vetomacht und es letztlich da auch keine Einigung geben wird, um so eine Mission zu schicken. Das ist ja schon länger diskutiert und Moskau möchte sozusagen die Kontrolle, soweit es die noch hat, in der Region behalten und will es vor allem verhindern, dass es eine Internationalisierung dieses Konfliktes gibt.
Der türkische und der aserbaidschanische Präsident, also die Gewinner sozusagen, die haben sich gestern getroffen in Nachitschewan. Das ist eine aserbaidschanische Exklave, die durch einen 40 Kilometer breiten Landstreifen auf armenischem Boden von Aserbaidschan getrennt ist. Was sagt uns jetzt dieses Treffen von Erdogan und Aliyev, dass der nächste Konflikt jetzt um diese Exklave Nachitschewan bevorsteht?
Nein, das ist, da geht es um einen Korridor. Also es geht um die Forderungen Aserbaidschans von seinem Territorium über das südliche Territorium von Armenien zur aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan im Prinzip einen Korridor zu schaffen, der extraterritorial ist, also der nicht mehr von Armenien kontrolliert wird, obwohl er über das Territorium von Armenien geht. Und ich würde sagen, dass gestern, da ging es ja einerseits um eine Pipeline, die gebaut wird nach Nachitschewan über die Türkei, aber ich glaube, das ist ein klares Statement. Wir wollen jetzt diesen Korridor und das ist die nächste Gefahr, dass Aserbaidschan armenisches Territorium angreift, also die Souveränität des armenischen Staates in Frage stellt und diesen Korridor mit Waffengewalt sich nimmt und dabei von der Türkei und auch von Russland unterstützt wird, was Interesse an diesem Korridor hat, weil es dann noch einen besseren Zugang Richtung Türkei haben wird für Handel und auch für die Umgehung von Sanktionen.
Also ganz schön verfahren die Situation und soweit ich gelesen habe, diese Teilrepublik Nachitschewan, die grenzt ja auch an die Türkei, aber eben auch an den Iran. Wenn jetzt ein solcher Korridor kommt, der würde ja auch irgendwie an den Iran grenzen und der Iran würde das wahrscheinlich ja auch nicht mitmachen. Wie gefährlich ist also ein Konflikt hier für die weitaus größere Region?
Genau, das ist der Punkt, dass Iran keinerlei Interesse daran hat, dass Aserbaidschan, was es als Gegner sieht und auch die Türkei, die für Iran ein Gegner ist, dass es im Prinzip Kontrolle über diesen Grenzstreifen bekommt zwischen Armenien und Iran. In der Hinsicht besteht die Gefahr, dass Iran möglicherweise sogar militärisch da reingehen könnte, um das zu verhindern. Also es hat damit gedroht, es hat Übungen gegeben in den letzten Monaten. Es gibt einen massiven Konflikt zwischen Aserbaidschan und Iran. Also die Frage ist tatsächlich, wird Iran das zulassen? Aber es kann natürlich auch sein, dass Russland einen Deal anbietet. Also wir haben ja immer wieder Deals, die hier gemacht werden, dann am Ende auf Kosten der Armenier jetzt in diesem Fall. Und das muss man sehen, aber wir sehen eben die größere Dimension dieses Konfliktes. Wir haben ja auch Indien, was inzwischen an Armenien Waffen liefert zum Beispiel, weil Russland keine Waffen mehr liefern kann. Also ja, die Gefahr ist, dass es zunehmend zu einer Art Stellvertreterkonflikt kommt. Und das macht diese kleine Region so gefährlich.
So brisant. Also wir haben gehört, wie viele Mächte da im Hintergrund mitwirken. Vielen Dank an den Politikwissenschaftler und Kaukasus-Experten Stefan Meister für diese Einschätzungen.